Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So ticken Pflanzen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Kennst du die Tulpensorte Semper Augustus? Im 17. Jahrhundert war genau diese Tulpe die begehrteste Tulpe der Welt. Ein wichtiger Bestandteil der niederländischen Tulpenmanie. Im Jahr 1637 erreichte genau diese Tulpenmanie ihren absoluten Höhepunkt. Mit dem Verkauf der Blumenzwiebel der Sorte Semper Augustus, das ist eine ganz seltene Rembrandt-Tulpe, wunderschön gestreift, rot-weiß, mit dem Verkauf wurde ein Rekordpreis erzielt. Genau diese Sorte gilt als teuerste Tulpe der Welt. Nach heutigem Wert musste damals ungefähr 1 Million Euro für genau diese eine Tulpe bezahlt werden. Oder die Geschichte der Banane, ich werde das jetzt definitiv falsch aussprechen, ich spreche es mal einfach deutsch aus, Groß Michel, also der dicke Michael oder im Englischen Big Mike. Das war die erste Exportbanane. Diese Sorte Groß Michel eignete sich besonders für den Export in Länder außerhalb der Tropen. Bis 1950 war das die Banane, weltweit. Die schmeckte auch besser als unsere heutigen Bananen und war robuster im Transport. Dann kam eine Pilzkrankheit und löschte diese Bananensorte fast völlig aus. Heute essen wir hauptsächlich Cavendish-Bananen. Ja, Cavendish ist die heute weltweit bedeutendste Bananensorte. Die ist nach William Cavendish, dem 6. Duke of Devonshire, benannt. Der hat die bereits 1830 in seinem Gewächshaus von Chatsworth House hat er die angepflanzt. Und heute gehören fast alle weltweit gehandelten Bananen zu der Sorte Cavendish. An dieser Stelle legst du jetzt den Kopf ein bisschen schief und denkst, Jessica, wo will diese Reise hingehen? Tulpen und Bananen? Dann sage ich dir, beide haben sie etwas gemeinsam. Sowohl die Tulpe in der Sorte Semper Augustus als die Banane in der Sorte Cavendish. In dieser Podcast-Folge geht es um Sorten. Was ist eine Sorte und warum ist es gut und wichtig, dass zu wissen. Steigen wir auch gleich ein. Let's go! Als allererstes botanische Systematik, also die Wissenschaft von der Ordnung und Klassifizierung der Pflanzen. Warum gibt es ein botanisches System? Ganz klar zur Identifikation der Pflanzen und damit die Pflanze dann ihren korrekten Namen bekommen kann. Deswegen gibt es ja diese botanischen Namen. Es ist gut möglich, dass eine Pflanze eine Vielzahl von deutschen Namen hat, aber nur einen botanischen Namen und mit diesem Namen wird auch jeder genau wissen, um welche Pflanze es sich da handelt. Weiterhin, warum noch die botanische Systematik? Zur Klassifizierung, gemeinsame Merkmale, evolutionäre Verwandtschaften und natürlich zur Dokumentation unserer wunderbaren pflanzlichen Vielfalt. Diese Systematik basiert auf hierarchischen Rangstufen, folgt einer Hierarchie von wirklich groß bis ganz klein bis zur einzelnen Pflanze. Also ganz oben das Reich, in unserem Fall Plantae, die Pflanzen. Als nächstes Abteilung, das sind die Bedecktsamer und die Nacktsamer. Drittens die Klasse, also einkeimblättrige oder zweikeimblättrige Pflanzen. Viertens die Ordnung. Fünftens die Familie, also Rosengewächse, Korbblütler, Lippenblütler. Sechstens, und jetzt wird es wichtig, die Gattung, also bei den Rosen die Rosa oder beim Lavendel der Lavandula. Als nächstes die Art, also zum Beispiel bei der Hundsrose die Rosa Canina. Dann kommen noch die Sorten. Jetzt sagst du, Jessica, eine Sorte, was ist denn das? Nun, eine Sorte, die müsste man eigentlich korrekterweise eher Kultivar nennen. Das ist eine durch züchterische Auswahl oder Mutation entstandene, beeinflusste Form einer Pflanze mit beständigen Merkmalen. In was für Eigenschaften können sich die Sorten unterscheiden? Also zum Beispiel in der Blütenfarbe, in der Blütezeit, frühblühend, spätblühend, Wuchsform, Wuchshöhe, Blattfärbung, aber auch sowas wie resistent sein gegen Krankheiten. Der Sortenname wird auch anders geschrieben als Gattung oder Art, nämlich immer mit einfachen Hochkommata. Also zum Beispiel Echinacea purpurea. Alba, da ist links und rechts von dem Alba ein Hochkomma. Sorten vermehrst du über Teilung, über Stecklinge, nicht durch Samen, weil dort können ja sonst die Eigenschaften verloren gehen. Es gibt oft Dutzende Sorten einer Art, bei Hosta, bei den Funkchen, bei den Purpurglöckchen, den Heucherer und noch bei vielen anderen Stauden gibt es ein reiches Sortiment. Also, Sorten. Ich war diesen Sommer bei einer Kundin, die hat ihre Beete neu gemacht. Sieht auch richtig gut aus. Sie hat das auch alles ganz alleine gemacht. Ich habe nur ein bisschen unterstützt. Wir standen dann vor der Blütenpracht. Sie deutete auf eine Staude, auf eine Katzenminze. Dann fragte sie mich, warum ist diese Katzenminze hier eigentlich viel kleiner als die da hinten? Guck mal. Und sie zeigte dann auf die andere Seite vom Beet. Da war wirklich Katzenminzen, Blütenzauber hoch 10. Da, wo wir standen, da war auch Blütenzauber, aber halt nicht hoch 10. Habe ich mir die Pflanze angeguckt. Ich hatte schon so eine Vermutung. Hast du die Pflanzen alle aus einem Gartencenter? Nee, die habe ich mir nach und nach zusammengekauft. So, wann ich immer Zeit hatte und wie viele Pflanzen da zur Verfügung waren. Mein Verdacht war bestätigt. Weißt du was, habe ich dann gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass du da unterschiedliche Katzenminze gekauft hast. Sie legte den Kopf ein bisschen schief, guckte mich an. Jessica, was meinst du mit unterschiedliche Katzenminze? Katzenminze ist doch Katzenminze. Meinte ich, ja, es ist alles Katzenminze, es ist alles Nepeta, aber es gibt dort unterschiedliche Sorten. Der Kopf ging auf die andere Seite. Sorten, Jessica? Ja, eine Staudenpflanze kann mehrere Sorten haben. Ich denke mal, dass das hier, diese kleine Katzenminze hier vor uns, das ist vermutlich die ganz normale Katzenminze Nepeta Fascenii. Die wird halt nur 30 cm hoch. Ich könnte mir vorstellen, die anderen Katzenminzen, das ist vielleicht eine Sorte. Vielleicht die Sorte Walker's Low. Die wird doppelt so hoch wie die ganz normale Katzenminze. 60 cm. Blüht aber genau zum gleichen Zeitpunkt. Sie guckte mich an und sagte, oh, das wusste ich nicht. So schnell kann das gehen. Dann hast du da eine Sorte erwischt, die hat andere Eigenschaften als die Pflanze, die du da vielleicht schon im Beet hattest oder die, die du vorherige Woche in einer anderen Gärtnerei gekauft hast. Jetzt machen wir auch mal ein ganz praktisches Beispiel. Du kennst doch ganz bestimmt Lavandula angustifolia, den wunderbaren Lavendel. Über den habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht, hör da mal gerne rein. Lavandula angustifolia, was kannst du aus diesem angustifolia schon wieder gleich herauslesen? Angustrus, angustra, das bedeutet so viel wie schmal, eng. Und Folia ist das Blatt, also schmales Blatt. Wusstest du, dass es von dem Lavendel ganz viele Sorten gibt? Es gibt nicht nur den einen Lavendel, nein, es gibt ganz viele Sorten. Da wäre zum Beispiel die Sorte Edelweiß. Und ich denke, da erklärt sich der Name schon von selber. Dieser Lavendel blüht weiß, ein weißblühender Gartenlavendel. Oder die Sorte Dwarfs Blue, auch da erklärt sich der Name von selber. Da bleibt der Lavendel insgesamt kleiner und kompakter. Nur 20 bis 30 cm hoch wird er ungefähr. Wunderbar, die Sorte Hitcott oder auch Hitcott Blue, so wird er auch geführt. Dunkel bis blau-violett, richtig toll. Die Sorte Munstead, intensives Lavendelblau. Oder die Sorte Arctic Snow, auch hier ganz klar ein weißblühender Lavendel. Letztlich Lavandula angustifolia rosea. Zunächst klar, der blüht rosa. Oder nehmen wir mal eine andere ganz bekannte Pflanze. Unsere Eibe, unseren wunderschönen Taxus baccata. Auch davon gibt es ganz viele Sorten zu kaufen. Die Sorte Repandens zum Beispiel. Er wächst die Eibe ja eher als Kleinstrauch, so mattenartig. Die Sorte Fastigiata. Da hast du dann eine ganz straff aufrechte Eibe. Die Sorte Dovastonii aurea. Das ist eine gelbe Hängeeibe. Weiter Taxus baccata fastigiata aureo marginata. Das ist die gelbe Säuleneibe. Und noch viele Sorten mehr. Pflanzen gibt es in einer Vielzahl von Sorten zu kaufen und es kommen jeden Tag neue dazu. Ich wurde letztens gefragt, ob ich einen richtig langen botanischen Namen kenne. Ich kenne einen, und zwar den von der gelben Fadenzypresse. Zypresse ist ein schwieriges Wort für einen Podcast, aber der botanische Name ist auch nicht so einfach. Der Sortenname von der gelben Fadenzypresse heißt Filifera aurea nana. Das Fili in Filifera steht für Faden, aurea, ganz klar, für golden und nana für klein. Der ganze Name der gelben Fadenzypresse, Chamaecyparis pisifera filifera aurea nana. Eine Staudenpflanze kann mehrere Sorten haben. Manchmal gibt es eine zufällige Veränderung. Manchmal entstehen spontan Pflanzen mit neuen Eigenschaften. Zum Beispiel eine Staude mit plötzlich gefüllten anstatt einfach nur einfachen Blüten. Wenn dann diese Eigenschaft vererbt wird, dann kann daraus eine neue Sorte entstehen. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal die Geschichte von der Anemone Honorin Jobert erzählt. Diese wunderbar blühende, ja, historische Sorte mit weißen, halb gefüllten Blütenschalen, die wurde 1858 im Garten des Bankiers Jobert in Verdun als Sport von Anemone Japonica elegans gefunden. Benannt hat er dann diese neue Blume nach seiner Tochter Honorin. Jetzt fragst du mich, Jessica, Sports? Was ist denn ein Sport? Sport ist ein Begriff aus der Biologie. So heißen Sprosse bei Pflanzen, die sich aufgrund von Mutationen im wachsenden Pflanzenkörper von der Mutterpflanze unterscheiden. Die können sich in ihrem Aussehen wirklich deutlich von der Ausgangspflanze unterscheiden. Und wenn so ein Sport dann kultiviert wird, zum Beispiel wird daraus dann ein Steckling gemacht, die Eigenschaften werden dann vererbt, dann kann so eine neue Sorte gewonnen werden. Funkchen, die Hoster, die neigen dazu, solche Sports zu produzieren. Dann hat dieser eine Teil der Pflanze vielleicht ein panaschiertes Blatt und die Mutterpflanze ist einfach nur grün. Wenn so ein Trieb dann eigene Wurzeln gebildet hat, dann kann er von der Mutterpflanze abgeschnitten und als neue Sorte kultiviert werden. Tatsächlich sind richtig viele Hostersorten so entstanden. Also Sports, spontane Mutationen, die zu sichtbaren Veränderungen an Pflanzen führen. Plötzlich hatte ein Teil der Pflanze ganz andere Eigenschaften als die ursprüngliche Pflanze. Wie können noch Sorten entstehen? Durch Kreuzung. Verschiedene Sorten derselben Art können miteinander gekreuzt werden, wodurch Nachkommen mit Eigenschaften beider Eltern entstehen. Ich habe dir auch ein schönes Beispiel mitgebracht. Lavandula intermedia, das ist der Lavendel aus der Provence. Das ist eine Kreuzung aus Lavandula angustifolia mit Lavandula latifolia. Der wächst stärker, wird höher und ist insgesamt größer als der echte Lavendel. In der Provence, da wird aus diesem Lavendel das typische Lavendelöl gewonnen. Um möglichst viel Öl zu erhalten, wurde also von Anfang an bei der Züchtung auf Pflanzen mit möglichst großen Blütenständen wurde ja hingearbeitet. Das Öl von Lavandula intermedia, das ist weniger wertvoll als das vom echten Lavendel, kann deswegen auch günstiger verkauft werden, aber trotzdem eine wunderschöne Pflanze. Wenn du Provence-Lavendel bei dir im Garten haben möchtest, such am besten eine Stelle, die ein bisschen windgeschützt ist und bei zu tiefem Rückschnitt, das mag dieser Lavendel tatsächlich nicht. Sorten entstehen aber auch ganz gezielt durch Züchtungen, durch uns Menschen. Gärtner und Züchter, die wählen dann ganz gezielt Pflanzen mit besonderen Eigenschaften aus und vermehren diese dann. So entstehen dann über Jahre hinweg neue Sorten mit gewünschten Merkmalen wie größere Blüten, andere Farbe, kompakter Wuchs. Einer der berühmtesten deutschen Staudenzüchter, Karl Förster. Der züchtete weit mehr als 300 Staudensorten und viele von diesen Pflanzen sind auch heute noch bei uns im Handel. Geboren wurde Karl Förster im März 1874 in Berlin, hat Gärtner gelernt, später dann Botanik und Gartenbau studiert. Züchtete viele winterharte Stauden, aber auch Ziergräser, Rittersporn, Phlox, Astilben. Viele seiner Züchtungen tragen auch heute noch seinen Namen. Ich denke, die bekannteste Züchtung von ihm, das ist das Reitgras Calamagrostis acutiflora Karl Förster. Das wurde 2001 zur Staude des Jahres gewählt und ist ein ganz wichtiges Strukturgras da im Staudenbeet. Karl Förster war aber mehr als einfach nur ein Pflanzenzüchter. Er revolutionierte die Staudenverwendung und schuf die Grundlagen für die moderne Staudengärtnerei. Seine Philosophie? Es wird durchgeblüht. Ja, Förster wollte Gärten schaffen, die vom Frühjahr bis Winter kontinuierlich blühen, attraktiv sind, ohne saisonale Lücken im Beet. Das war sein Grundprinzip. Das Kernelement seiner Philosophie, es wird durchgeblüht, eine durchgehende Blütezeit, also geschickte Kombination von Pflanzen mit verschiedenen Blütezeiten. Frühjahrsblüher, Sommerstauden, Herbstblüher ergänzen sich. Aber auch im Winter sollen Strukturen und Samenstände im Beet ja noch einen attraktiven Blickfang kriegen. Weiterhin nicht nur durchgehende Blütezeit, auch die Staffelung der Blütezeiten. Im Frühjahr geht's los, März, April, Frühjahrsblüher, Bergenie, Primel. Im Mai dann die Hauptblütezeit, Phlox, Rittersporn und Co. August, Oktober, Herbststauden, Astern, Sonnenhut. November bis zum Frühjahr dann Gräser, Samenstände, immergrüne Strukturen. Und das Ganze hat er tatsächlich auch praktisch umgesetzt. Einmal in der Pflanzenkombination, verschiedene Stauden so arrangieren, dass halt immer was blüht. Die Betonung auf langblühende Sorten und Integration von Gräsern für die Winterstruktur. Er züchtete blühwillige, robuste Stauden, verlängerte die Blütezeit durch Selektion bestimmter Pflanzen. Bei der Gartengestaltung legte er Wert auf naturnahe Pflanzungen anstatt formaler Beete. Selbstaussaat, natürliche Versamung, absolut erwünscht. Pflegeleichte, nachhaltige Konzepte. Jetzt fragst du dich vielleicht, Jessica, aber so haben wir doch heute unsere Staudenbeete. Was ist denn daran so revolutionär gewesen? Die Philosophie von Karl Förster, die revolutionierte unsere Staudenbeete. Er machte Stauden zu einer Alternative zu den damals üblichen einjährigen Wechselflorbepflanzungen. Sein Ansatz, der prägt bis heute die moderne Gartengestaltung, das Konzept des Ganzjahresgärtnern. Es gibt dagegen aber auch Stauden, die gibt es ausschließlich in der reinen Wildform, ohne benannte Sorten. Das Leberblümchen zum Beispiel, Hepatica nobilis, das wird meist in der ursprünglichen Art angeboten, auch wenn vielleicht gelegentlich einzelne Varianten existieren. Oder nimm unseren heimischen Natternkopf, Echium vulgare, eine wunderschöne azurfarbenblühende, zweijährige Pflanze, wunderbar für den naturnahen Garten. Da gibt es auch keine Sorten von. Oder nimm das eigentlich wenig anspruchsvolle Lamium odoratum, unserem Waldmeister. Auch da gibt es keine Sorten von. Überhaupt gibt es in der ganzen Familie der Labkräuterarten, soweit ich weiß, eigentlich keine Sorten. Warum gibt es da keine Sorten? Einige Stauden sind genetisch sehr stabil, zeigen wenig natürliche Variationen, wodurch das Züchten ja wirklich schwierig wird oder letztlich unnötig. Andere sind möglicherweise vielleicht züchterisch einfach nicht so interessant, haben einen zu kleinen Markt für Sortenzüchtungen. Bei vielen unserer heimischen Wildstauden, da konzentriert sich die Verwendung auf ihre Funktion im Ökosystem. Dadurch ist die natürliche Form total ausreichend. Aber auch das kann sich über die Zeit ändern. Manch Art, die es früher nur in der Wildform gab, ja, auch da gibt es inzwischen Zuchtformen. Du kannst bei dir im Staudenbeet auf Sorten setzen, aber vielleicht setzt du ja noch einen obendrauf für ein bisschen mehr Vielfalt, mit ein bisschen Überraschung, mit eigener Dynamik. Es gibt Pflanzen da draußen, versamende Stauden, da fällt der Same nicht echt. Ja, der Same fällt nicht echt. Was bedeutet das? Manch eine Staude hat von Natur aus eine ja wirklich große genetische Bandbreite. Das kann dann über die Generationen zu unterschiedlichen Ausprägungen führen. Das kann an den Standortbedingungen liegen, Licht, Feuchtigkeit, Temperatur. So kann ein und dieselbe Pflanze an verschiedenen Standorten unterschiedlich aussehen. Der Satz, der Same fällt nicht echt, bedeutet, dass Pflanzen, die aus einem Samen gezogen wurden, nicht sortenrein sind. Sie entsprechen also nicht exakt der Mutterpflanze. Wenn du darüber nachdenkst, fallen dir auch ein paar Beispiele ein. Stockrosen zum Beispiel, Akelein, Fingerhut, der Islandmohn. Die alle versamen sich, aber es ist dabei nicht zwingend davon auszugehen, dass wenn die Mutterpflanze zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal beim Islandmohn, die Mutterpflanze war weiß. Ihre Kinder, welche Farbe werden die haben? Rot, weiß, orange? Lass dich überraschen. Diese Pflanzen, da fällt der Same nicht echt. Das ist auch ein Grund, warum viele Stauden vegetativ vermehrt werden. Also durch Teilung, Stecklinge, Ableger, um halt die gewünschten Eigenschaften zu behalten. Nur so bleibt eine Sorte wirklich sortenecht, sortenrein. Wildstauden, da ist das erwünscht, das führt zur genetischen Vielfalt da draußen. Wenn du deine Petunie, deine Begonie, dein fleißiges Lieschen, wenn du da die Samen nehmen würdest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du da uneinheitliche Nachkommen haben wirst. Ja, Jetzt fragst du dich vielleicht, von welcher Pflanze es denn tatsächlich die meisten Sorten gibt. Ja, ganz klar, Spitzenreiter, wir hatten sie schon, die Funkchen. Ich habe gelesen, weit über 1000 Sorten sind bekannt. Und jährlich kommen weitere neue Hostasorten dazu. Ich denke, die genaue Zahl zu bestimmen ist schwierig, weil wenn immer Neues dazukommt, manch eine Sorte wieder verschwindet. Aber wir können festhalten, es sind echt viele. Dann gibt es auch noch weitere sortenreiche Stauden. Hemerocallis, die Taglilien, Schwertlilien, Chrysanthemen, Narzissen. Die sind alle züchterfreundlich, lassen sich leicht kreuzen, haben eine große natürliche Variabilität in Blattform, Größe, Farbe, Musterung, sind daher sehr beliebt bei Hobbygärtnern, bei Züchtern. Du siehst, Pflanzen sind immer wieder faszinierend. Die können sich auf verschiedene Weise verändern, entwickeln. Durch die natürliche Variation, durch zufällige Veränderungen, durch Sports, wenn der Same nicht echt fällt. Wenn ich ein Staudenbeet plane oder auch bei mir zu Hause im Garten, ich kombiniere sehr gerne langlebige Stauden mit zweijährigen Stauden, mit einjährigen Pflanzen, die sich da bei mir im Garten versamen. Ich finde es schön, dass das Blumenbeet nicht jedes Jahr genau gleich aussieht. Mal habe ich ein bisschen mehr Lila im Garten, mal ein bisschen mehr Weiß. Das in Kombination mit Gräsern, die alles noch verbinden, ergeben ein richtig schönes Gesamtbild, das aber trotzdem abwechslungsreich da dir jedes Jahr im Garten noch für eine kleine Überraschung sorgt. Also, wenn du bei dir im Garten mit Sorten arbeiten möchtest, ob Baum, Strauch oder Staude, schau auf das Etikett. Unterschiedliche Sorten haben eben unterschiedliche Eigenschaften. Jetzt fragst du mich vielleicht an dieser Stelle, Jessica, was kann denn passieren, wenn ich da in der Gärtnerei bei der Staude daneben greife und eine andere Sorte erwische? Nun, was kann passieren? Stell dir vor, du bist in der Gärtnerei, du möchtest ein wunderbares Lampenputzergras kaufen, ein Penisetum, und du gehst zum Tisch, wo die Gräser stehen, da siehst du überall schon Schilder, Penisetum, Alopecuroides, du nimmst es mit, pflanzt es ein, soll wunderschön da hinten in deinem Beet Graszauber verströmen, du pflanzt das Gras, es wächst. Wird aber nicht höher als 10, 30 Zentimeter. Das geht da bei dir in der Staudenbeetmitte komplett unter. Du schaust auf das Etikett. Welche Sorte ist da angegeben? Little Bunny. Ja, ich denke, der Name Little Bunny, der erklärt es schon. Du hast da eine Zwergform vom Lampenputzergras gepflanzt bei dir im Beet. Andere Sorten werden größer. Zum Beispiel die Sorte Herbstzauber. Wunderschönes Gras. Macht seinem Namen alle Ehre. Oder die Sorte Cassian, Penisetum alopecuroides Cassian. Da stehen die Blüten deutlich über dem Laub. Eine wunderschöne Herbstfärbung. Eine Wuchshöhe 80, 100 cm. Das hätte perfekt bei dir ins Beet reingepasst. Jetzt hast du da bei dir im Beet Little Bunny, ein kleines Häschen. Was kann noch alles passieren? Du kannst Pech haben und erwischt eine Sorte, die halt sich als stark wuchernd herausstellt. Oder eine vermeintlich winterharte Sorte erfriert dir unter den Fingern weg, während eine andere problemlos minus 20 Grad überstanden hätte. Dein Phlox wird jedes Jahr vom Mehltau befallen. Sieht ab Juli einfach nur traurig aus. Eine resistente Phlox-Sorte. Damit hättest du das Mehltau-Problem vermeiden können. Zum Beispiel mit dem Phlox Amplifolia die Sorte David. Reinweiße, langlebige Blüten. Oder du suchst eine Staude, die ganz früh im Jahr blüht, weil du hast da eine Lücke im Beet, da soll ein Farbklecks für den Frühjahr möchtest du da haben und du erwischst dann eine Sorte im Geschäft, die aber erst im Hochsommer blüht. Oder was auch passieren kann, dein Farbkonzept, das scheitert. Du wolltest ein Beet in zarten Pastelltönen, so rosa, und dann bekommst du ein knalliges Lila. Du erwischst eine hohe Rittersporn-Sorte, die braucht schon mal eine Stütze. Du wolltest lieber was kompakt wachsendes haben. Alte Asternsorten, die müssen regelmäßig geteilt werden. Neue Züchtungen können jahrelang vital bleiben. Da hast du nicht so viel Arbeit mit. Mit Sortenkenntnis kannst du gezielt krankheitsresistente, standfeste Sorten in exakt der richtigen Höhe und Farbe, die genau zu dem Zeitpunkt blüht, wie du es haben möchtest, perfekt zu deinem jeweiligen Standort, kannst du dann damit dein Beet gestalten. Übrigens Ist es dir schon mal aufgefallen? Bei Rosen, da redet man fast immer nur von der Sorte. Ein paar Beispiele, legendäre Klassiker. Die Sorte Gloria Day von 1945. Ich denke wohl eine der bekanntesten Rosen schlechthin. Cremegelb mit rosa Rand. Eine wunderbare Edelrose. Oder bestimmt hast du schon mal gehört, die Sorte Schneewittchen. Diese reinweiße Beetrose, sehr reich blühend, robust. Auch bekannt, die Rose New Dawn. Zart rosa Kletterrose. Ich glaube, es ist die erste Rose, die ein Patent bekommen hat. Kann das sein? Wenn du das weißt, gib mir da mal bitte ein Feedback. Unverwüstlich. Oder englische Rosen, die klassischen David Austin Rosen. Gertrude Jekyll zum Beispiel in einem intensiven Pink. Sehr beliebte Sorte. Andere historische Berühmtheiten. Zum Beispiel die Sorte Souvenir de la Malmaison von 1840. Eine Bourbon-Rose, zart rosa, benannt nach Kaiserin Josephines Garten. Eine Rose darf in dieser Aufzählung nicht fehlen. Eine Sorte, und ich bin mir ganz sicher, auch von der hast du schon gehört. 1932, kleinblütige, rosa Bodendeckerrose. Unverwüstlich, pflegeleicht, ganz klar. Die Rose, die Sorte The Fairy. Diese Sorten haben sich über Jahrzehnte bewährt und werden weltweit in Millionen Exemplaren verkauft. So, und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, dich auch mal mit Sorten auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.